Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und in dieser Sendung geht es diesmal wieder ganz besonders emotional zu. Das liegt natürlich auch an den Stoffen, die wir Ihnen präsentieren, an den Filmen. Da gibt es zum einen den Film, mit dem Pedro Almodóvar nun endlich mal einen Hauptpreis gewonnen hat, den Goldenen Löwen von Venedig, The Room Next Door, ein herzbewegendes Werk, über das wir sprechen wollen. Wir wollen reden über eines der großen Liebespaare des 20. Jahrhunderts, Münter und Kandinsky. Auch über diese beiden gibt es jetzt einen Film. Und in der zweiten Stunde freuen wir uns sehr auf den Besuch einer radikalen Schauspielerin, die wirklich keine halben Sachen macht, die immer voll dabei ist. Sie haben sie wahrscheinlich gerade gesehen in dem Film Sterben. Jetzt spielt sie die Hauptrolle in Haltlos. Und ich sage es jetzt schon mal, eine ihrer größten Rollen bisher. Und sie hat schon eine ganze Menge ungewöhnlicher Arbeiten uns geliefert. Und damit herzlich willkommen zu emotionalen 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Ingrid? Was denkst du, sollte ich Abschied nehmen von meinen engsten Freunden?
Ich denke, du solltest tun, was du tun möchtest.
Ich werde nicht in würdeloser Qual sterben.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ich hoffe, dass du Ja sagst.
Ja, wozu?
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Film The Room Next Door. Und das ist der neue Film von Pedro Almodóvar. Und man glaubt es ja kaum, der spanische Meisterregisseur, gerade 75 Jahre alt geworden, hat für diesen Film zum ersten Mal den Hauptpreis eines großen Festivals gewonnen, nämlich den Goldenen Löwen von Venedig. Man denkt, der müsste schon alles bekommen haben, was man so bekommen kann, liebe Anke. Damit erstmal herzlich willkommen. Hallo, hallo.
Hallo, dir auch alles, was du dir wünschst, was
schön.
Du bekommen solltest.
Das ist schön, Anke. Du hast schon in Venedig berichtet und fandst den Film ganz groß. Und es war auch dein Favorit. Und auch da kam schon mal zur Sprache, dass es eigentlich merkwürdig ist, dass jemand, der das europäische Autorenkino so geprägt hat wie er, noch nie so einen wichtigen Preis bekommen hat. Jetzt hat er ihn. Und es ist eine Romanverfilmung, die wir da sehen. Ein Roman von Sigrid Núñez. Was fehlt dir? So heißt er bei uns. Es ist ein erster englischsprachiger Langfilm. Auch das ist interessant, Anke. Und es ist die Geschichte einer Frauenfreundschaft, die vor dem Hintergrund des nahenden Todes eine neue Intensität und Innigkeit bekommt. Was passiert da ganz genau?
Ja, was da genau passiert? Also der Film spielt ja auch in New York und das ist so ein Bilderbuch-New York eigentlich. Also es ist so schöne Herbstsonne und alle sind beschwingt und alle gehen zu einer Lesung. Und ich glaube, dieses etwas kitschige New York-Bild ist auch da, um so eine heitere Note in diese doch sehr ernste Geschichte zu bringen. Und wir lernen dann Julianne Moores Figur kennen, Ingrid. Sie ist Autorin und sie hat ein neues Werk, bringt sie heraus. Es gibt eine Signierstunde und dann kommt eine alte Freundin von ihr vorbei und sie sagt, du hast du mitbekommen, dass Martha eben Krebs hat, sie wusste von nichts und das Nächste, was sie macht, ist eben Martha im Krankenhaus zu besuchen und du hast schon recht, auf einmal ist da eben diese Intimität einer großen Freundschaft, die viele große Zeiten miteinander erlebt haben, eine gemeinsame Geschichte. Ja, und Martha ist todkrank und auf einmal ist die Freundin da und die Freundin gibt ihr Rückhalt und durch diese Freundin wird das Krankenzimmer auch erstmal wieder mit Leben gefüllt, weil sie erzählen sich Geschichten von früher, Martha lässt ihr Leben nochmal Revue passieren und es entsteht dann noch auch mal eine neue Vertrautheit und dann kommt eben diese Bitte von Martha, dass sie sagt, sie habe sich eine Todestablette organisiert und sie möchte gerne in eine Villa gehen außerhalb von New York und dort in Ruhe sterben, wann sie möchte. Und sie braucht aber jemanden bei sich, weil sie war Kriegsfotografin und in gefährlichen Situationen sei sie nie alleine gewesen. Deshalb würde sie sich da auch die Präsenz einer anderen Person wünschen. Knut, und das ist die Geschichte.
Also damit kommt ein zweiter Schauplatz dann auch ins Spiel. Also wir waren vorher in New York, hast du gesagt. Jetzt sind wir in diesem übrigens ganz wunderbaren futuristischen Haus inmitten der herbstlichen Landschaft, Anke. Und was jetzt passiert, spricht zum einen für eine wirklich echte Freundschaft. Denn die haben sich ja lange Jahre nicht mehr gesehen übrigens. Aber wenn man so eine Freundschaft hat, kann man sofort wieder anknüpfen an das, was mal war, hast du schon beschrieben. Und was passiert jetzt? Im Grunde genommen ist es jetzt kein von Handlung getriebener Film, sondern es sind ja mehr die Gespräche, es ist die Gemeinsamkeit dieser beiden Frauen, die genau wissen, was passieren wird in der Zukunft.
Ja, sie teilen ja dann auch das Interesse für Kunst. Also sie gucken dann doch bis tief in die Nacht hinein, Buster Keaton-Filme. Sie gucken auch John Hustons Film Die Toten, der auf James Joyce Novelle eben gleich gleichnamiger Novelle basiert. Es geht dann um den Schnee, der am Ende auf Menschen fällt. Das zitiert dann Tilda Swintons Figur. Also die Kunst gibt Rückhalt, aber auch wie immer bei Almodovar, die dürfen doch trotzdem so Diven sein. Also sie sind so toll immer angezogen, farblich aufeinander abgestimmt. Und diese tollen Klamotten sind wie immer bei Almodovar dann ja auch so ein Rückhalt. Und was noch passiert ist, also du hast ja schon diese futuristische Villa beschrieben und die hat ja Fenster, die bis zum Boden gehen und dadurch ist innen und außen aufgehoben, also der Wald kommt quasi bis ins Wohnzimmer hinein und diesseits und jenseits auch schon. Also die sind so in einem Transitraum und ich finde es auch ganz eindrücklich, wie Almodovar uns immer wieder auf das Sterben vorbereitet. Dann sieht man Tilda Swintons Gesicht in Großaufnahme und das verschwindet dann in so einer hellen Überblendung.
Es ist ja immer klar, dass der Tod vor der Tür steht. Und ich finde es auch interessant zu sehen, wie die beiden Frauen sich ganz unterschiedlich dazu verhalten. Also für die Figur von Tilda Swinton ist es ihm völlig klar, das wird ein selbstbestimmtes Sterben sein. Julianne Moores Figur, also Ingrid, versucht das auch hinauszuzögern, hinauszuschieben. Und das wird ja erzählt, Anke, mit so einer Selbstverständlichkeit und ja fast einer Leichtigkeit. Also man soll jetzt nicht erwarten, so ein tränenseliges, rührseliges Drama.
Nein, also es ist einfach so, dass wir durch diese ganzen Erinnerungen mitbekommen, dass Martha immer ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt hat. Und sie hat jetzt auch mit dieser Todestablette eine Gefühlssicherheit. Deshalb lässt Ingrid sich drauf ein. Und das ist dann eben auch von den beiden so sehr schön gespielt. Also Tilda Swintons Figur oder Erscheinung ist ja immer schon so ein bisschen ätherisch, aber ihre Stimme ist total präsent und selbstbewusst. Und Ingrid muss ja eher, also Julie Moore, die Reaktion spielen. Und das macht sie so mit einer Warmherzigkeit. Und sie ist ja, das hatten wir ja schon gesagt, Schriftstellerin. Und sie schreibt ja auch immer. Also vielleicht setzt sie diese Erfahrung, die sie gerade macht, schon wieder in einem neuen Buch um. Also auch in dem vorherigen Buch von ihr ging es wohl ums Sterben, um ihre Angst davor. Also dass sie jetzt schon weiterschreibt. Aber durch dieses Schreiben geht ja auch das Leben und die Auseinandersetzung weiter.
Es sind so viele schöne, kleine, manchmal ganz banale Augenblicke, die vor dem Hintergrund des Todes eine Kostbarkeit bekommen. Und auch das spielen die beiden Frauen mit einer hinreißenden Zärtlichkeit in dem neuen Film von Pedro Almodovar, The Room Next Door. Ein Film über das Leben, Anke, kann man schon sagen, obwohl es so viel um das Sterben geht. Vielen Dank dir.
Tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir fahren jetzt eine Straße entlang und ich denke, es ist eine der längsten Straßen. Auf jeden Fall ist es ein Film, der diese Straße ganz genau erkundet mit dem schlichten Titel Die Allee. Und da sind wir am Alexanderplatz und fahren dann über die Karl-Marx-Allee, die ehemalige Stalin-Allee, bis hinaus nach Friedrichsfelde. Ein Film, der zum einen sehr persönlich ist, zum anderen aber auch alles aufnimmt, was an Geschichte in dieser ja doch sehr besonderen Berliner Straße anwesend ist. Gemacht hat ihn ein Mann, der schon vor vielen, vielen Jahren, 1991, einen kleineren Film darüber gemacht hat, der sich bestens auskennt in dieser Straße, der auch die Kamera hervorragend bedient hat für diesen Film. Grüße erstmal ganz herzlich Sven Böck. Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank für das Gespräch hier.
Sven, du hast diesen Film ja von Anfang an als ein sehr persönliches Werk angelegt. Also zum einen ist es eine Geschichtserkundung, eine Architekturerkundung auch, aber du sagst ja von Anfang an auch, was du mit dieser Straße zu tun hast. Was ist es denn? Was verbindet dich mit der Karl-Marx-Allee?
Naja, eigentlich, dass ich ja in der Nähe groß geworden bin und zwar am ehemaligen Leninplatz, jetzt Platz der Vereinten Nationen. Da sind wir hingezogen aus Köpenick, als ich 5 oder 6 Jahre alt war. Und dann habe ich da halt lange, lange gewohnt, bis 1987. Ja, dann ist die Allee halt mein Schulweg gewesen zur Sprachheilschule. Dann wohnte eine Tante da. Und da gibt es halt ganz, ganz viel biografische Dinge, die mich halt auch berührt haben, als ich drüber nachgedacht habe, diesen Film zu machen. Ja.
Und 30 Jahre später ist es dein Arbeitsweg auch mit dem Fahrrad, also dann zur Arbeit, über diese Straße zu fahren. Und das war sicherlich auch so ein Anlass zu sagen, jetzt gucke ich mal, was ist inzwischen da passiert und bohre auch noch mal etwas tiefer als eben damals in diesem frühen Film. Vielleicht kannst du mal dein Prinzip erklären. Wie bist du denn vorgegangen? Also wir haben ja die unterschiedlichen Abschnitte, die du sehr genau beschreibst. Also die stehen ja auch immer für bestimmte Zeiten von DDR-Geschichte. Also Aufbruch in den 50er Jahren, aber auch im Stalinismus, Zuckerbäcker-Stil. Auf der anderen Seite die Moderne an DDR, wenn es dann ans Kino international geht, wo man ja wieder ganz anders baute, offener war. Also das ist ja immer auch ein Stück eigener Biografie, aber zum anderen ja auch DDR-Geschichte, die du spiegeln willst.
Genau, ja, ich bin eigentlich da relativ stur. Da experimentiert man natürlich auch erstmal rum, um eine Form zu finden. Und dann habe ich doch gemerkt, dass viel Weisheit in der Geografie des Ortes liegt und ich wirklich einfach der Straße relativ strikt folge, meinem Arbeitsweg quasi. Ja. Und das organisiert sich dann dadurch am Alexanderplatz, was ja eine modernere Bauetappe ist und die zweite Bauetappe mit dem Kino International und Café Moskau, und komme dann halt erst dann in den ersten Bauabschnitt, beginnt am Strausberger Platz. Ja. Ist halt dann, dass ich halt immer wieder diese Fahrradfahrt aufnehme mit meinem Weg zur Arbeit, dann halt drei Leute gefunden habe, mit denen ich persönlich bekannt bin, die in der Allee wohnen und die ein bisschen die Geschichte von sich und von der Allee auch erzählen und reflektieren auf sehr unterschiedliche Art und Weise, wo ich dann mal wirklich in den Gebäuden bin, in den Wohnungen und mir auch die Zeit nehme, dass die Platz bekommen, um ihre Geschichte und die der Allee zu erzählen. Und dann habe ich halt viel auch in Archiven geguckt, war eigentlich eher ein bisschen enttäuscht vom Material, was ich bei DEFA Augenzeugen fand, weil das doch eher sehr, sehr propagandistisch ist. Ja, gibt es ja sehr, sehr viel über die Stalinallee. War dann aber ganz erfreut, einen Fotografen zu finden im Museum Falkensee. Die haben den Nachlass von Heinz Krüger, der war Fotojournalist und hat ganz, ganz viele Fotoreportagen, unter anderem auch von der Stalinallee und dem Haus des Kindes und so weiter gemacht. Und das ist halt dann, plötzlich hat man so einen Archivschatz geborgen mit Fotos, die teilweise noch nie veröffentlicht wurden. Da gibt es jetzt auch eine Fotoausstellung.
Ja, genau, und diese Fotoausstellung kann ich auch gleich erwähnen. Die sieht man bei den Fotopionieren Karl-Marx-Allee 87. Ist gerade eröffnet worden. Da sieht man also diese Fotos aus der Stalinallee. Ich finde ja wirklich, dass es dir gelungen ist, eine sehr schöne Verbindung herzustellen. Diese persönlichen Erinnerungen, dann das dokumentarische Material, die Zeitzeugen, die heute sprechen, die schönen Aufnahmen, die du selbst ja gemacht hast in der Allee. Aber auf der anderen Seite, es zieht sich schon etwas durch für mich, so ein Grundthema bei aller Unterschiedlichkeit, nämlich es geht ja um gescheiterte Utopien. Bauen ist ja immer auch etwas Utopisches. Ich baue was für die Zukunft, für die Menschen, die nach uns kommen, soll es ja auch noch da stehen. Also für mich ist das so das geheime Grundthema, der rote Faden, der sich da durchzieht. Welche Utopien gab es und wie sind sie gescheitert?
Ja, das denke ich auch. Und ich wollte mich auch ein bisschen halt mit dem, sagen wir mal, häufig ist ja im Film der Tod auch ein Tabu. Ich habe ja da mehrere Todesfälle drin, ja, mit meiner Tante oder auch meinem Vater, ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine vielleicht lebensphilosophische Betrachtung, die Allee des Lebens, ja. Wo geht man eigentlich hin? Ja? Und natürlich die gescheiterte Utopie ist ja für die Allee was ganz Signifikantes. Und habe ich natürlich auch versucht herauszuarbeiten in den einzelnen Etappen und endet ja bei dem großen Wandbild da am Bahnhof Lichtenberg. Ja.
Bis dahin geht deine Reise auch dort. Ist ja ein wichtiger historischer Ort, Friedhof der Sozialisten mit den Protesten der Opposition. Also all das ist in diesem Film auf eine sehr unterhaltsame, sehr meditative, sehr gründliche Weise zusammengeführt worden. In dem Film Die Allee von Sven Böck, dem ich erstmal ganz herzlich für das Gespräch danke. Die Fotoausstellung haben wir schon erwähnt. Du ziehst mit dem Film ja auch durch die Berliner Kinos, wo er läuft. Am 30. Oktober zum Beispiel bist du im Akut und wirst dort drehen. Am 3. November im Bundesplatzkino, dann am 27. November im Kulturhaus Karlshorst. Man kann das aber alles nachlesen auf der übrigens auch sehr informativen Seite. Findet man ganz leicht unter www.alleefilm. Das ist also die Homepage, wo sie alle Angaben finden. Und dann kann man sich vielleicht selbst auf den Weg machen. Das wäre vielleicht eine schöne Anregung. Und deiner Bewegung folgen, die du ja in diesem Film zusammenführst mit einer Bewegung durch die Zeit, durch die Geschichte. Die Allee, vielen Dank dir. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich denke, jeder Kunstinteressierte hat eine Vorstellung vom Blauen Reiter, von den Gemälden dieser großen Künstler, die ja weltweit stehen für eine Epoche, für den Expressionismus, für eine der wichtigsten Epochen der deutschen Kunstgeschichte. Und wie es so oft ist bei Kunstgeschichten, die Frauen fallen hinten runter. Die werden nicht bemerkt, die werden nicht gesehen. Das ändert sich übrigens gerade. Ich habe oft jetzt gemerkt, im Museum, wenn man reingeht, werden ganz bewusst jetzt Frauen auch in den Mittelpunkt gestellt, auch in der wunderbaren Franz-Hals-Ausstellung. Die hatte nämlich eine Schülerin, über die keiner gesprochen hat. Die wird jetzt plötzlich auch aus der Dunkelheit heraus herausgeholt. Und ähnlich ist es auch beim Blauen Reiter. Da gibt es jetzt nämlich einen Film, der uns die Frau, die eigentlich auch im Mittelpunkt mitsteht, die war ganz prägend, sie war ganz wichtig und der ein oder andere mag ihren Namen inzwischen auch kennen. Die wird also jetzt hier sehr zu Recht gefeiert. Münter und Kandinsky, ganz schlicht und einfach heißt dieser Film, ist ein Biopic eben über diese überragende Künstlerin. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die Schöpferinnen dieses Films bei uns sind. Ist zum einen Produzentin, Autorin, hat das Drehbuch geschrieben, ist selbst aber auch Historikerin. Alice Brauner, schön, dich hier zu haben. Hallo.
Ich freue mich sehr.
Und ich freue mich sehr, einen der profiliertesten Fernseh- und Kinoregisseure hier bei uns zu haben. Die beiden haben schon zusammengearbeitet. 2011 war das, glaube ich, ne? Wunderkinder. Schon eine ganze Weile her. Jetzt also wieder zusammen Markus O. Rosenmüller. Grüß dich, hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Und ich frage natürlich erstmal dich, Alice, denn das ist eines deiner Lieblingsprojekte. Und wir haben uns immer mal wieder gesehen. Es war eigentlich immer nur die Rede von Gabriele Münter. Das hat dich so umgetrieben, viele Jahre lang. Warum? Was war so der Antrieb zu sagen, ich will, dass diese Malerin jetzt vielleicht noch berühmter wird?
Ganz ehrlich, ich finde, dass Frauen über die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende wirklich immer so schlecht behandelt worden sind, im Sinne, was die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit angeht. Und ich fand, dass Gabriele Münter es wirklich verdient hat, mal ins Licht der Öffentlichkeit gezogen zu werden. Und das war im Prinzip mit so ein Grund dafür. Ich finde wirklich, dass diese Schattenproblematik, die Frauen immer haben, die ich auch als Tochter hatte, ja lange genug, dass einen das wirklich manchmal verrückt machen kann. Und deshalb fand ich es ganz wichtig, diese hochgradig talentierte Künstlerin mal vorzustellen.
Also um das auch nochmal einmal zu sagen, Arthur Brauner ist dein Vater. Also wenn du jetzt vom Schatten redest, dann ist natürlich auch diese übergroße Persönlichkeit der deutschen Filmgeschichte gemeint. Jetzt habt ihr aber gesagt, ihr wollt einen Film machen über sie. Oder du sagst es ja, du willst sie aus dem Schatten holen. Trotzdem heißt der Film ja Münter und Kandinsky. Also wenn man so will, spiegelt sie sich ja in einem Mann. Auch ein großer Künstler natürlich. Aber warum ist der Mann dann ja fast ebenbürtig auf dem Titel, aber auch im Film?
Ja, aber ich finde es schon wichtig, dass der Film eben Münter und Kandinsky heißt und nicht Kandinsky und Münter. Also, dass sie zuerst genannt wird, ich finde, das gibt schon ein Signal, ein Zeichen, dass wir sie wirklich in den Mittelpunkt stellen. Und tatsächlich ist der Film auch so aufgebaut, dass wir ihr folgen. In ihr Leben tritt Kandinsky und tritt auch irgendwann wieder raus. Und das ist eigentlich der Erzählbogen, der uns wichtig war, dass wir das aus ihrer Perspektive erzählen und ihre Emotionalität in den Vordergrund stellen auch.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer wurde mir, dass man Münter ohne Kandinsky nicht erzählen kann und Kandinsky nicht ohne Münter. Die beiden haben sich gegenseitig auch vor allen Dingen künstlerisch befruchtet. Es war nicht nur Kandinsky, der Lehrer war. Sie hat ihm auch manchmal gesagt, wie er den Pinsel halten soll. Und deshalb, ja, habe ich mich immer mehr rein vertieft und jetzt kommt es, was nicht unbedingt mit Kunst zu tun hat, sondern mit der Sicht als Frau. Ich glaube, jede Frau, die diesen Film sieht, kann die Geschichte verdammt gut nachempfinden und kann sich mit Gabriele Münter identifizieren. Es geht also nicht nur um die große Kunst in dem Film, es geht darum, was diese Frau erleiden, erdulden, ertragen muss. Das war eben sehr, sehr wichtig und das war auch was, was mich wirklich beim Drehbuchschreiben zum Weinen gebracht hat.
Vielleicht können wir das zumindest skizzieren. Also es ist die große Liebe ihres Lebens, klar, Kandinsky, und es ist eine große Zeit des Aufbruchs, auch für künstlerische Möglichkeiten, die sie ja plötzlich hat und auch nutzt. Aber worin besteht denn die Tragik, so würde ich vielleicht schon sagen, ihres Lebens?
Ja, das ist natürlich nicht so in einem Satz, kann man das nicht so ganz gut beantworten, aber die Tragik liegt eigentlich darin, dass sie, eigentlich haben die beiden sich wirklich gefunden gehabt. Und ich glaube, dass, ich sag mal, das ist wahrscheinlich bei Künstlern auch öfter der Fall, dass sie das Privatleben, was ja gerade am Anfang sehr harmonisch war, und das künstlerische Leben nie auseinanderhalten konnten. Das war eine ständige Gemengelage und dadurch waren beide Bereiche emotional aufgeladen. Und dann kam ein Punkt dazu, was natürlich eine Tragik ist, dass er letztendlich, Kandinsky, was sozusagen seine russische Vergangenheit angeht und seine familiäre, seine erste Frau und so weiter, oder dann auch später, als er eigentlich schon eine andere Frau hatte und trotzdem gesagt hat, ich komme zurück und dann bringe ich die Heiratspapiere mit, weil dass er in dieser Beziehung einfach nicht ehrlich zu ihr war. Also er war einfach da feige, um es mal ganz deutlich zu sagen.
Also der Film erzählt ja im Kern diese Liebesgeschichte. Es gibt noch sehr viel mehr, hast du auch schon gesagt, aber im Kern ist es diese Liebesgeschichte. Würdest du sagen, es ist ein Ungleichgewicht gewesen? War es ein Ausbeuten vielleicht auch von ihm? War er da wie ein Vampir?
Nein, ganz und gar nicht. Ich sehe das eher als wirklich, wie man neudeutsch sagt, toxisch. Das hat sich hochgespielt, wie eine Spirale. Ja. Sie war ein unglaublich fröhlicher Mensch. Sie ist ins Theater gegangen, in die Oper und so weiter. Und dann hat sie ihn kennengelernt, hat sich verliebt, er hat sich in sie verliebt. Es war ein Unterschied von ungefähr 10,5 bis 11 Jahren. Und dann ein Altersunterschied, also er war älter. Und dann hat sie sich als junge Frau wirklich ihm immer mehr hingegeben. Und er hat ihr immer die Ehe versprochen, hat gesagt, er lässt sich scheiden und so weiter. Er war noch verheiratet. Und je mehr er ihr das versprochen hat, umso mehr hat sie darauf bestanden. Das heißt, sie wurde immer nörgeliger und er war immer genervter. Und das hat sich ständig über die Jahre wirklich hochgespielt. Bis er auch, also bis er, glaube ich, auch irgendwann mal keine Lust mehr hatte. Man kann nicht sagen, dass nur alleine er die Schuld trägt. Und das ist genau das, was es gibt, ja auch das Buch begleitend zum Film, was wir auch nochmal wirklich ausgearbeitet haben. Es gibt hier nicht, Gabriele Münter ist das Opfer und er ist der Täter. Auf gar keinen Fall. Das hat sich schon gegenseitig hochgeschaukelt. Aber wie Markus richtig sagt, an einem bestimmten Punkt 1916, wir wollen nicht spoilern, da hätte er sich ihr gegenüber einfach anders verhalten müssen. Da hätte er ehrlicher sein müssen. Und das hat er wahrscheinlich, wir kennen das alle von Männern, aus Feigheit nicht getan.
Und wie das erzählt wird in diesem Film, diese Liebesgeschichte zweier ganz großer Künstler des 20. Jahrhunderts, das bereden wir gleich. Münter und Kandinsky, das Biopic über die beiden Künstler, aber vor allem über sie, ist jetzt im Kino zu sehen mit wunderbaren Schauspielern und Schauspielerinnen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sollten wir jetzt auch tun. Also Vanessa Leubel spielt Gabriele Münter und zwar wirklich über einen ganz langen Zeitraum trägt sie diesen Film, denn sie verändert sich, wir sehen auch, wie sie sich entwickelt, wie sie leidet, wie sie ihre Kunst dann aus sich selbst herausholt. Also vielleicht mal ein Wort auch zu dieser Besetzung, denn daran hing ja alles. Wenn man da keine tolle Frau gehabt hätte, hätte man den Film vergessen können.
Ja, das war auch ein, sage ich mal, aufwendiger und auch durchaus langwieriger Castingprozess. Das war uns ganz wichtig, dass wir die Gabriele Münter finden, von der wir hundertprozentig überzeugt waren und die auch mit hundertprozentigem Engagement und Überzeugung diese Rolle spielen will. Also das war uns wichtig, dass wir nicht eine Schauspielerin haben, die sagen, naja gut, spiele ich euch jetzt mal oder so. Das hätte uns nicht gereicht. Und deswegen haben wir uns viele Schauspielerinnen angeguckt, haben wirklich, ich sag mal, mehrere Qualifikationsrunden fast gemacht, bis wir uns dann für sie entschieden haben und haben zu dem Zeitpunkt, als wir sie besetzt haben, war Wladimir Bolakow als Kandinsky schon besetzt und er hat dann mit den Kandidatinnen auch zusammengespielt, sodass wir auch immer sehen konnten, wie die Chemie ist, wie das funktioniert zwischen den beiden und als Vanessa dann an der Reihe war, waren wir ja, uns schnell einig. Ja?
Ganz schnell. Also Vanessa kam rein und das war eine der letzten an dem Tag und ich dachte mir nur, als ich sie gesehen habe, okay, also völlig unscheinbar so. Vanessa kommt rein, weiße Bluse, so ein blauer Rock oder so. Es hat 10 Sekunden gedauert und wir wussten, das ist die Richtige. Die hat wirklich alle an die Wand gespielt. Nach 10 Sekunden, wir wussten es alle, Vanessa hat sich selbst übertroffen. Und was ich bei beiden Schauspielern in dem Falle wirklich brillant fand, sie haben sich unfassbar tief eingelesen und mit den Figuren beschäftigt. Und dass Wladimir es geschafft hat, diesen, wir wissen nicht genau, wie Kandinsky gesprochen hat, wir wussten, er hat Deutsch gesprochen, aber mit einem Akzent, dass er das durchgehalten hat über den ganzen Film, das ist so schwer. Ja, und dann auch die verschiedenen Altersstufen, die auch er gespielt hat und auch sie, also beide wirklich Hut ab, also wenn das nicht für den Deutschen Filmpreis reicht, dann weiß ich nicht mehr.
Mein Vorschlag ist ja noch ein bisschen Zeit, bis dann wir werden aber sehen, wie es läuft dann, Alice. Wie macht man das überhaupt? Es ist ja immer schwierig, finde ich, Kreativität zu zeigen. Also ob das jetzt Schriftstellerei ist oder eben malen, komponieren. Also wie kann man, wie habt ihr es gemacht im Film, ihre Kreativität sichtbar machen, ihre besondere Kunstleistung?
Ja, also dazu zählt natürlich auch eine sehr akribische und intensive Vorbereitung. Also beide haben zum Beispiel Malunterricht genommen. Beide haben mit einem Künstler wirklich banale Dinge geübt, wie man den Pinsel eben richtig hält, was es für Techniken gibt und so weiter, damit das Ganze auch eine gewisse Selbstverständlichkeit und Authentizität hat, weil das ist das Schlimmste, wenn ich im Film sehe und das Gefühl habe, das, was die da machen, das ist gespielt. Also einem Künstler müssen manche Dinge dann auch leicht von der Hand gehen oder auch in einer gewissen Selbstverständlichkeit ablaufen. Und das war uns wichtig, dass ich spüre, dass das auch ihr Lebensinhalt, ihr Elixier, ihr Alltag ist. Und das hat letztendlich was mit viel, viel Vorbereitung und konzentriertem Üben und sich darauf vorbereiten zu tun.
Aber es liegt auch wirklich am Kostüm, das muss man sagen. Hier wurde so akribisch recherchiert, das konnte man nicht einfach in irgendeinen Kostümverleih holen. Miriam Muschel, die mal für einen César nominiert war, als sie mit Schlönhoff Diplomatie gemacht hat, der Kostüme. Miriam Muschel hat ein Wahnsinnskostüm gemacht. Die hat wirklich die Sachen schneidern lassen, weil diese Hosenröcke, die speziell Gabriele Münter wegen des Fahrradfahrens, das ist eine der wenigen Frauen, die Fahrrad gefahren ist, ein eigenes Fahrrad hatte, die sie geschneidert hat, die Hüte, die die Firma Meiser nur aufgrund dessen, dass sie die Fotos gesehen haben, die Stofflichkeit und die Farben erkannt haben und die Hüte gemacht haben. Das ist schon, also in diesem Film wurde so präzise gearbeitet. Nicht nur, dass wir versucht haben, in der Geschichte so authentisch wie möglich zu sein. Wir haben es auch versucht in der Kleidung.
Zum Kostüm will ich noch vielleicht Folgendes sagen. Ich habe da auch viel mit Vanessa und Wladimir gesprochen. Und diese authentischen Kostüme machen ja auch was mit den Menschen. Also was Körperhaltung, was wie man sich bewegt. Also Vanessa sagte, oh, jetzt spüre ich auch tatsächlich mit den Sachen, mit diesen Miedern und so weiter, wie die sich damals bewegt haben. Also das verändert tatsächlich auch das Spiel, die Körperhaltung und liefert eigentlich letztendlich die Authentizität, die uns wichtig war.
Orientiert immer an originalen Fotos. Also man sieht das am Schluss ja auch. Also es gibt diese Fotos, es gab diese Kostüme auch und es gibt ja auch dieses schöne Haus in Murnau. Und ich war da auch schon mal, weil ich wirklich ein großer Fan von ihr bin und habe mich dann immer gefragt, ist das jetzt original? Kann man da überhaupt drehen? Es wirkt sehr authentisch.
Wir haben draußen drehen dürfen. Drinnen ist viel zu klein. A ist das Museum, B ist es für ein Filmteam zu klein. Was hat meine sensationelle Filmcrew hier getan? Die haben fast maßstabsgetreu, außer dass sie es größer gemacht haben, in unseren Berliner CCC-Filmstudios. Ja, es gibt sie noch und seit weit über 75 Jahren. Und es werden auch ganz tolle Sachen wieder gedreht. Nächstes Jahr die Kudamm-Reihe, Staffel 4. Wir haben da wirklich das ganze Münterhaus nachgebaut. Die berühmte Treppe, die Kandinsky selbst bemalt hat. So waren wir, hatten wir die Möglichkeit, also wirklich die Geschichte so, ich sag's, nochmal authentisch wie möglich zu erzählen. Ich weiß, mancher stört sich daran, dass vielleicht die Dialoge zu starr sind, aber wir wollten auch die Sprache transportieren, die sie gesprochen haben, die wir aus Briefen kannten, die wir aus Tagebüchern kannten und sie haben offensichtlich auch so gesprochen. Ist uns ganz wichtig. Ich würde jetzt mal behaupten, ich stelle die Behauptung auf, dass es einer der Biopics ist, die am nächsten an der wahren Geschichte dran ist, vielleicht bis auf die erste Szene im Film, von allen Filmen, die ich jedenfalls kenne, Camille Claudel, Rodins und ich weiß nicht, wer alles am nächsten dran, weil wir wirklich extrem akribisch recherchiert haben.
Und es ist eben auch das Porträt einer Frau, die einen großen Mut hatte. Also ob die erste Szene jetzt so stattgefunden hat oder nicht, ist ja völlig egal. Es geht ja darum, welche Haltung sie in der Nazi-Zeit eingenommen hat und dass sie da zu den Verfemten gehörte, dass sie sich nicht verbogen hat und sich nicht angedient hat. Auch das erzählt dieser Film auf sehr berührende Weise. Alice Brauner hat ihn produziert, hat das Drehbuch geschrieben. Markus O. Rosenmüller hat ihn inszeniert und, das wurde auch schon erwähnt, ist auch ein Buch dazu erschienen von Alice Brauner und Heike Gronemeyer, Münter und Kandinsky, ist erschienen bei Penguin Books und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Alice und bei Markus. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart.
Herzlichen Dank.
Es war wieder mal toll mit dir, Knut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Von der Mutterschaft gibt es ja seit Jahrhunderten, muss man sagen, so seit Jahrtausenden vielleicht sogar, so ein heiliges Bild. Eine ganz klare Vorstellung, wie eine Mutter zu sein hat. Das ist eine Erwartungshaltung, ist auch eine Projektion. Das berühmte Madonnenbild ist natürlich eingeprägt in die Kunstgeschichte. Und wenn man solche Bilder hinterfragt und da läuft, dann ist das noch immer auch ein Verstoß gegen eine bestimmte kulturelle Vorstellung, die ganz festgefügt ist. Und das weiß ich von vielen Schwangeren, wie die so angesehen werden, wie sie angefasst werden, als würden sie ein Gemeingut sein. Wie nervend das auch ist, auch die Schmerzen danach, die Schwierigkeiten. Und es gibt jetzt einen Film, der genau das zum Thema macht, also der das genau unterläuft. Und zwar so radikal, wie ich es im Kino noch nicht gesehen habe, war sehr beeindruckt von dem Film Haltlos. Der Film eines Regisseurs, und das hat mich auch wieder überrascht, den wir natürlich kennen, auch in anderen Arbeiten als Schauspieler, auch als Serienregisseur, ist sein zweiter Langspielfilm, Kida Kode Ramadan, hat den gemacht. War ich sehr überrascht, wenn wir alles bereden können. Und in der Hauptrolle hatte eine Frau sich genommen, wo wir allerdings wissen, dass die für solche radikalen, kompromisslosen Rollen bestens geeignet ist. Gerade haben wir Sterben gesehen, diesen großartigen Film. Aber für mich immer noch unvergessen Wild. Und ich fand sogar, dass es da Parallelen gab zwischen diesen beiden Filmen. Ich freue mich sehr, dass sie mal wieder bei uns ist. Lilith Stangenberg, herzlich willkommen.
Hallo Knut, freut mich.
Schön, dass du da bist. Und vielleicht erstmal die Frage nach Kida tatsächlich, den du ja vorher nicht kanntest, der im Gefängnis ist übrigens zurzeit. Also er kann auch raus, also man begegnet sich wohl auch immer wieder. Aber er hat ja selber auch betont. Und bisher hat er meistens so Gangster-Clan-Filme gemacht oder Filme, die mit seiner Herkunft zu tun haben. Er ist in Beirut geboren. Dieser Film ist jetzt ganz anders, ein ganz anderes Thema. Also mich hat es erstmal überrascht und ihn selber vielleicht auch. Wie hast du es erlebt mit ihm?
Ja, ich kannte Kida nicht richtig persönlich bis jetzt, nur so als Personalie, also bis damals zum Dreh. Und bin ihm nur manchmal so auf der Wrangelstraße begegnet, weil wir kommen beide aus Kreuzberg, aus einer sehr ähnlichen Gegend. Und er war mir eigentlich relativ schnell sehr nah. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal gesprochen haben, hat er gesagt, ich habe 5 Töchter, deshalb berührt mich dieses Drehbuch und ich habe es mal vor Jahren gelesen und nie mehr vergessen.
Das Buch und damit ist von Antje Schall, um das so überzeugt, zu sagen. Antje Schall hat das Drehbuch geschrieben, also eine Frau, das ist schon auch nicht unwichtig, finde ich. Und es hat dich überzeugt, wie du sagst, wegen welches Themas. Diese Martha, um das auch kurz mal zu sagen, ist schwanger, das wird sehr schnell klar, von einem verheirateten Mann. Die Umstände sind sehr kompliziert und die sind in solchen Fällen immer schwierig, nicht, wenn man nicht weiß genau, wie wird das weitergehen. Also insofern ist sie erstmal, finde ich, in einer Ausgangslage, die so ungewöhnlich ja nicht ist. Das könnte eine ganz normale Gegenwartsgeschichte sein.
Genau. Es ist auch interessant, was du gesagt hast mit der Mutterschaft und so sehr, sehr positiv belegt sind und man immer eigentlich davon ausgehen muss, wenn man frisch Mutter ist, dass alles ganz toll ist und dass das so ein Glücksversprechen ist. Und der Film versucht ja wirklich auch die abgründigen Seiten und die innere Verwahrlosung oder auch Überforderung und Konfusion, die in die einem so eine Aufgabe, Mutter zu werden, stürzt, behandelt.
Wirklich toll, weil ich denke, sowas sieht man eben nicht so oft und ich denke, es war auch für dich ein Grund, überhaupt diese Rolle auch anzunehmen, also diesen ganzen Weg zu gehen. Der Film beschreibt ja wirklich diesen ganzen langen, langen Weg bis zu einer Erkenntnis möglicherweise. Also als du das Drehbuch gelesen hast, da sahst du schon all die auch wirklich ungewöhnlichen Szenen, die du drehen darfst?
Ja, ich habe relativ schnell schon, ich würde mal sagen, nach 30 Seiten mich ganz stark dafür interessiert, weil ich diesen Trieb oder diesen Lauf dieser Frau und dieses Gefühl, diese unfassbare Einsamkeit und gleichzeitig, wie gesagt, Überforderung und auch Verzweiflung und alles irgendwie sehr gut nachempfinden konnte in dem Drehbuch. Und es hat mich berührt, weil ich glaube, dass so Mutter zu sein und zu werden, ich bin es selber ja noch nicht, aber dass das immer ein Taumel ist, der auch nicht irgendwann aufhört und man kommt nicht an, sondern das ist diese Karussellfahrt zwischen Nähe und dann wieder Einsamkeit, Verbindung und Trennung ist was glaube ich, immer wieder wiederkehrt.
Hier wird es nur ehrlich und aufrichtig mal erzählt. Nun kommt dazu, dass eben, wie gesagt, dieser Mann, der Vater des Kindes, Samuel Schneider spielt ihn, dass der verheiratet ist, sich auch nicht trennen will. Also diese Einsamkeit ist bei ihr nochmal besonders groß. Es ist ja niemand, der sich stützt oder ihr irgendwie helfen kann. Und jetzt entschließt sie sich ja zuerst mal einen ungewöhnlichen Schritt, wo man sich sagt, einen Augenblick, oh Gott, hat sie sich das wirklich gut überlegt? Und das wird sie ja auch immer wieder gefragt. Hat sie sich das gut überlegt, diese Frage der Adoption?
Ich würde sagen, nee. Ich würde sagen, dass das fast eine Reaktion ist auf eine beziehungslose Gesellschaft, die sie umgibt und eine Welt, wo sie eigentlich überhaupt nicht gehört oder aufgefangen oder getragen oder verstanden wird. Und es ist wie so ein Rettungsversuch.
Sie arbeitet in so einer schnöseligen Musikagentur irgendwie, also der Chef, also richtig so, sich die auch ein bisschen vorstellen, nehmen die Ideen weg, auch da wird sie ja quasi mies behandelt. Und dann so einen Schritt zu gehen, zu sagen, ich gebe mein Kind frei und das ist ja Vordergebot. Ist das auch richtig so genau recherchiert worden? Also da gibt es ja ganz klare Ansagen, auch von den Verantwortlichen, Uwe Preuß spielt den, was noch möglich ist nach der Adoption, wie ja uneinholbar so eine Entscheidung ist. Ist das etwa so?
Also ich habe gehört damals, dass es genauso recherchiert war von Antje Schall und auch von den Schauspielern nochmal.
Wie hast du dir das denn so auch hergenommen? Es gibt die Geburt, es gibt dieses Kind und dann zu sagen, das war's jetzt?
Also es ist fast das Grausamste, was ich mir vorstellen kann. Und so ist es mir auch beim Drehen ergangen. Ich weiß, dass diese Krankenhaussequenz, also vor allem nach der Geburt, wo sie da noch bleibt und das Kind aber schon weg ist, das war für mich ganz unwürdig und hässlich zu spielen und hat mich ziemlich mitgenommen.
Also es gibt ja viele Gründe, muss man auch sagen, die man auch akzeptieren und respektieren muss. Mag es tausende Gründe geben. In ihrem Fall aber, finde ich, geht es ja mit der Figur so gut zusammen. Weil sie in jedem Fall auch bei der Mutter nicht Janet Hein spielt. Ich nenne die Schauspieler einmal in Nebenrollen, weil die auch so toll sind. Da ist es auch Teil dieser Gesamtpersönlichkeit, die ja irgendwie entwurzelt ist, andocken will.
Ja, und es ist ja auch dieses Triptych. Also du hast die Mutter, dann hast du Martha und dann hast du die kleine Else, also die Tochter. Also über drei Generationen, wie auch so ein vielleicht Traumata oder so eine Gefühlschaos oder Kälte auch vererbt wird und sie vielleicht genau dem sich entziehen will und sich dem nicht gewachsen fühlt, das weiterzugeben und vielleicht deswegen denkt, ich kann's nicht. Und die Gesellschaft redet ihr ja auch von allen Seiten ein, dass du es nicht kannst und dass du es nicht, dass du alles falsch machst und dass man das so nicht macht und so.
Das ist das eine, also dass die Gesellschaft ihr es nicht zutraut, nicht so kann man sagen. Auf der anderen Seite aber auch das, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, diese unglaublichen Erwartungshaltungen, die man hat. Also ich weiß das auch vom Familienkreis, du hast gerade ein kleines neugeborenes Kind und das hat die ganze Nacht geschrien und du bist völlig erschöpft und gehst im Park und dann kommt jemand und sagt, genießen Sie diese Zeit, die ist so wunderbar und die kommt nicht wieder. Ich weiß, wie die Frauen dann immer denken, oh Gott, nicht jetzt so. Also das sind ja erstmal Dinge, die muss man auch zulassen und die werden in dem Film ja auch zugelassen. Das fand ich toll irgendwie, auch ehrlich.
Ja.
Wie ging es dir damit?
Na, ich mag, dass man diese monströse Seite und Komponente auch von Weiblichkeit zeigt. Ich glaube, Kida hat mal gesagt, dass so wie Martha gezeigt ist in dem Film, so will kein Mann seine Frau sehen, kein Vater seine Tochter sehen, kein Bruder seine Schwester sehen. So will man Frauen nicht sehen. Und das, wir haben halt versucht, es so zu zeigen und das vielleicht auf eine gnadenlose Art. Ja. Aber
und wie er das machte und wie das hergestellt wurde, bereden wir gleich. Vorher gibt es Musik aus dem Film, sogar ein Album erschienen. Also ihr habt 13 Lieder gemacht, da sind nicht alle im Film drin, aber du hast die gesungen. Und die passen auch immer, also wenn man das hört im Film, extrem gut zur Situation.
Ja, der Film wurde ja in ganz kurzer Zeit gedreht, ohne professioneller Produktion, ohne Förderung und so weiter. Wir haben den an 14 Tagen gedreht, so aus der Hüfte geschossen eigentlich. Genauso ist dieses Album entstanden. Ich glaube, innerhalb von 3 Wochen haben wir ein ganzes Album zustande gebracht, Brezel, Göring und ich.
Davon hören wir jetzt den Martha. Song, der Martha beschreibt, also die Hauptfigur, Martha. Lilith Stangenberg ist heute bei uns zu Gast. Gerade haben wir sie gehört, ja, mit dem Lied Martha aus dem Film Haltlos von Kida Ramadan. Und das Lied hat sie gesungen. Wir kennen sie auch als Theaterschauspielerin von der Volksbühne bestens. Aber das ist jetzt wieder eine ganz besondere Rolle, eine Rolle, die wahrscheinlich eben auch in jeder Hinsicht eine große Herausforderung war. Und Kida hat das so schön bekannt, das finde ich immer so schön in seiner Ehrlichkeit, dass er ja Probleme hat als Schauspieler mit Filmtechnik, auch mit Filmmusik übrigens und anderen Dingen. Und dass er dich so als eine Art Co-Regisseurin empfunden hat. Das ist uneitel, sowas zuzugeben. Aber war es dann auch so? Also hast du da sehr eingegriffen oder doch mehr kreativ mitgewirkt als vielleicht sonst?
Ja, ich würde sagen, ich habe aus der Not die Tugend gemacht und habe mir die Rolle und den Stoff irgendwie sehr ans Herz gegriffen. Und dann hat Kida mir eigentlich bedingungslos fast jeden Wunsch von den Augen abgelesen, insofern das möglich war, ohne Budget und so weiter. Mhm. Also was weiß ich, zum Beispiel, wenn ich eine Stunde vor Drehbeginn unbedingt wusste, dass meine Rolle einen Goldfisch braucht, dann hat er irgendwie innerhalb einer Stunde diesen Goldfisch organisiert oder so eine Sachen. Also da ist er sehr stark auf mich eingegangen und auch was die Dialoge anging oder ganze Szenerien, ganze Situationen und Verhältnisse, die kam zum Teil ganz aus meiner Fantasie.
Und wie hast du das dann für dich entwickelt? Also woher kommt da so eine Vorstellung? Du hast selbst gesagt, du bist noch nicht Mutter. Aber wenn man das sieht, es gibt dann auch Szenen mit dem Baby, was unglaublich niedlich ist, muss man dazu sagen. Wirklich ganz frisch neugeboren. Ne? Also das sind dann tief wieder Szenen, wo man sieht, ja klar mag sie dieses Kind ja auch. Und das bedeutet ihr was. Aber es geht eben nicht in der traditionellen Weise vielleicht. Aber wie stellt man sich da sowas auch vor, wenn man es überhaupt noch nicht erlebt hat?
Ich glaube, dass das auch was Urweibliches ist. Und ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Weiblichkeit beschäftigt und auch Weiblichkeit und Erotik und so in Filmen. Und ich glaube, dass das, ohne dass man es vielleicht selber erlebt hat, trotzdem Zustände sind, in die man sich versetzen kann als Frau.
Auch als Schauspielerin natürlich, das ist ja auch euer Beruf, ganz klar. Ich finde übrigens auch interessant an der Figur, es ist jetzt keine Fallstudie, darf man auch nicht vergessen, es ist kein Dokumentarfilm oder so, oder nachgestellter Dokumentarfilm, es ist die Geschichte einer konkreten Frau, dass sie in all diesen Krisen, und auch wenn es ganz furchtbar wird, trotzdem zu so einer Art Selbstbestimmung findet. Sie ist dann schon irgendwann mal in der Lage, eine Entscheidung zu treffen und auch mal sich durchzusetzen, auch gegen diesen Mann zum Beispiel. Also da entwickelt sie da plötzlich auch eine Stärke.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, dass diese Energie sehr stark von Kida ausgeht. Die war gar nicht so sehr in dem Drehbuch reingeschrieben. Kida hat mir auf eine Art beigebracht, dass es manchmal auch gut ist, so mit dem Stinkefinger durch die Welt zu laufen. Und dass man eine bestimmte Aggressivität braucht als Mensch, um in so einer Gesellschaft der Hyänen sozusagen zu überleben. Und Martha ist viel zu gut, die ist viel zu liebenswert oder liebenswürdig und viel zu, ja, vielleicht ist es auch eine Naivität, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist sie wie so ein, ist ihr Weg wie so ein Weg nach Golgatha, finde ich.
Ja, oder ich dachte manchmal so eine einsame Samurai-Kämpferin. Irgendwie auch davon hat sie in manchen Situationen etwas. Ne? Wie ist das so, diese Szene mit dem Kind? Also das Gute ist ja sozusagen, wenn sie dann doch Kontakt mit dem Kind ist, es muss ja schreien. Also es muss ja auch eine Unruhe schaffen. Das war wahrscheinlich kein Problem, aber im Film dachte ich, es schläft doch ganz oft ganz niedlich und ist wirklich liebreizend.
Ja, das war leider so ein zufriedenes kleines Kind. Und wir wollten es eigentlich eher hysterisch am Schreien sehen. Und das hat es nicht richtig gemacht. Aber es haut trotzdem, glaube ich, ganz gut hin.
Es sieht unheimlich schön
aus. Weil man auch dadurch spürt, dass es tatsächlich um sie geht, um die Frau geht und um ihre Überforderung mehr als um das Kind.
So ein Madonnenbild wird übrigens auch direkt mal zitiert. Also es wird zum Schluss immer poetisch überhöhter. Dann weiß man auch gar nicht mehr so ganz genau, was findet jetzt in ihrem Kopf statt, was ist wirklich Teil der Realität. Ist dann auch egal, es ist Teil dieser Figur. Kida ist im Gefängnis wegen Fahren ohne Führerschein, glaube ich, ne? Wiederholten oder sowas. War
auf jeden Fall. Richtig.
Aber er darf raus. Also ihr habt euch auch gesehen. Und
Er ist jetzt im offenen Vollzug und darf, glaube ich, immer bis 22 Uhr raus. Mhm. Und er kann auch die Kinotour, hat er auch mitgemacht. Und er ist sehr gut in Form, muss ich sagen.
Okay. Na, er war auch schon öfter hier, aber unter anderen Bedingungen dann. Also grüße ihn ganz herzlich. Und vielleicht noch ein letztes Wort in deiner Filmografie. Also es gibt ja so viele herausragende Filme. Ich denke auch mal an die Serie, übrigens Hausen, da haben wir zuletzt gesehen, übrigens darüber haben wir gesprochen. Oder Whatever Happens Next, auch ein sehr schöner, sehr eigenwilliger Film. Also hast du so eine gute Beratung oder selber eben so ein genaues Gespür dafür, dass es eben nichts ist, was Massenware sein könnte, wenn du spielst?
Ach, ich glaube, das ist so intuitiv. Ne? Ich weiß irgendwie sehr schnell, ob ich eine Rolle spielen kann, also auch handwerklich, und ob mir eine Rolle steht oder ob sie mich nur anöden würde. Und irgendwie habe ich fast wie so einen Sensor, dass die geeigneten Sachen, dass ich die auch anziehe. Also ich lehne gar nicht so viel ab. Ich bin nicht eine Schauspielerin, die 3 Drehbücher die Woche liest oder so, im Gegenteil.
Wahrscheinlich, weil die Leute dir schon sowas anbieten.
Genau.
Die wissen dann schon, Lilith ist die Richtige dafür. So wie auch in diesem Film jetzt. Also Haltlos, der Film über eine angenommene, vielleicht auch verweigerte Mutterschaft. Der Film mit großen Gefühlen, großen Emotionen, der sich wirklich traut, eben auch dieses Bild der Mutterschaft zu hinterfragen und zu zeigen, was es für die Frau konkret auch bedeuten kann. Den sehen wir jetzt im Kino. Haltlos, Film von Kida Kodde, Ramadan mit Lilith Stangberg. Vielen Dank. Schön, dass du mal wieder bei uns warst. Dankeschön.
Danke, Knut. Es war sehr nett.
Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin. Bei der Dokumentade, die wir ja auch hier ausführlich vorgestellt haben, hatte ein Film seine Berliner Premiere, von dem ich gar nicht so genau beschreiben kann, was es eigentlich ist. Ist es ein Porträt dieser überragenden Künstlerin, die ich endlich jetzt kennengelernt habe durch diesen Film? Ist es das Porträt eines Hauses? Ist es ein Film über weibliche Kreativität oder auch über Architektur? Im Grunde ist es alles. Es ist ein Spielfilm, Dokumentarfilm. Ich freue mich sehr, dass die Schöpferin mir das persönlich jetzt erklären kann. Auch natürlich mir etwas sagen kann über diese faszinierende Frau, um die es ja geht in diesem Film, der heißt E1027. Denkt man vielleicht einen Science-Fiction-Film? Nein, so heißt dieses tolle Haus. Eileen Gray und das Haus am Meer. Und damit ist schon sehr viel über sie gesagt und über diesen Film. Das ist der Film zweier Filmemacherinnen. Das ist nämlich einmal Christoph Schaub und Beatrice Minger, die in Berlin studiert hat, aus der Schweiz kommt und heute bei uns zu Gast ist. Aber freuen wir uns sehr. Hallo, willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe diese Frau, wie gesagt, muss ich offen sagen, durch dich kennengelernt. Ich hatte den Namen noch nie gehört. Ich wusste nichts über sie und schäme mich dafür sogar ein bisschen, weil durch deinen Film habe ich mitbekommen, wie epochemachend ihr Werk ist. Sie kommt aus Irland, hat dann in Paris, in Frankreich in der großen Aufbruchszeit wirklich einen eigenen Stil entwickelt und zwar auf verschiedenen Feldern. Vielleicht kannst du uns, bevor wir über deinen Film reden, mal sagen, was macht sie aus? Warum ist sie so bedeutend für das 20. Jahrhundert?
Sie ist erstmal eine unglaublich außergewöhnliche Künstlerin. Sie hat sich mit ganz vielen verschiedenen Materialien befasst. Also sie hat Malerei studiert, dann die Lackkunst sich angeeignet, bei einem japanischen Künstler gelernt. Es ist unglaublich aufwendige Kunst, um Möbel zu lackieren dann im Endeffekt. Hat da Screens gemacht, mit Screens hat sie angefangen, hat dann auch größere Möbel gemacht. Ist weiter, hat dann irgendwann gefunden, diese alten, schweren Möbel, ich will mit anderen neuen Materialien arbeiten. Es war eine der ersten, die mit Chromstahl gearbeitet hat, hat viel leichtere Möbel gemacht. Möbel, die man heute vor allem von ihr kennt, also wenn man Designfreunde fragt, dann kennen die vor allem die Möbel von Eileen Gray und hat dann eben Ende 40, sie war schon bisschen älter, hat dann auch noch die Architektur sich vorgenommen. Also sie ist eigentlich eine Künstlerin, die Architektur gemacht hat und eben dann dieses unglaubliche Haus gebaut, 1929, zu einer Zeit, wo Frauen natürlich noch nichts zu suchen hatten eigentlich in der Architektur.
Damit sind wir bei der Geschichte deines Films. Also man lernt sehr viel über sie. Der Film ist sehr informativ. Wir bekommen auch mit, wo das herkommt, also in Irland, dass sie da schon das Elternhaus so liebte und dass das so eine Hülle war, so eine Haut für sie im gewissen Sinne. Aber was mich auch fasziniert hat, ist, dass sie offensichtlich eine Frau war, die sich ihre eigenen Lebenswelten schaffen wollte. Das Haus ist ja nicht für Fremde gebaut, das ist ihr Haus. Und du zitierst auch mal Virginia Woolf so indirekt nicht, also ein eigenes Zimmer, einen eigenen Raum, den sich Virginia Woolf so gewünscht hat. Diesen Traum hat sich diese Architektin wiederum verwirklicht.
Genau, und ich glaube, das hat eine ziemlich auch starke und radikale Bewandtnis, dass sie eben hingeht und das ist auch ein Zitat im Film, das hat sie jetzt so nicht eins zu eins gesagt, aber so im Sinne von, die bisher haben die Männer die Welt gebaut nach ihren Bedürfnissen und die Männer haben die Infrastruktur, die Häuser gebaut. Wenn ich jetzt also ein anderes Haus bauen kann, kann ich dann vielleicht auch eine andere Welt bauen. Also
dieses Haus, um das so kurz zu beschreiben, erinnert mich entfernt an Bauhausarchitektur, um mal sich ein Bild zu machen. Das schmiegt sich wunderbar in die Landschaft hinein, also an diesen Hang an der Côte d'Azur. Das nimmt auch den Rhythmus des Meeres auf. Es hat was von einem Boot, absolut faszinierend und auch ein bisschen beneidenswert, dass sie so eine schöne Lebenswelt hatte. Du hast das wahrscheinlich auch innen dann nachgebaut zum Teil, weil, das muss man jetzt auch sagen, es ist ja auch ein Spielfilm. Also es ist sowohl dokumentarisch als auch Spielfilm. Natalie Redmall Kirk ist selber auch Irin, spielt also diese Künstlerin, ihre Landsmännin, wenn man so will. Und es ist auch eine Liebesgeschichte, denn da ist auch jemand, Badeau, der ihr hilft. Also vielleicht kannst du das mal schildern. Du hast eine Liebesgeschichte erzählt in Kulissen, die du nachgebaut hast?
Genau, also wir haben eigentlich relativ früh im Film gemerkt, wir wollen keinen klassischen Dokumentarfilm mit Zeitzeuginnen, die es sowieso nicht mehr gibt, die sind alle leider nicht mehr da, aber auch nicht mit Expertinnen, die jetzt uns über ihr Werk erzählen, sondern wir wollen das mit Schauspielern nachempfinden. Wir wollen eine sehr physische, filmische Form finden, wie wir eben diese Geschichte und auch ihre ganz persönliche Perspektive nacherzählen können. Und dazu war es dann relativ früh klar, dass wir nicht alle Szenen in diesem Haus drehen können, sondern wir brauchen einen zusätzlichen Raum. Das ist so ein Studioraum, haben wir ihn vorgestellt, der strukturiert wird mit architektonischen Elementen, aber auch mit durch Licht und eben diese Schauspieler, die sich da treffen, die aufeinandertreffen, die aber eben auch, also es ist ein Raum eigentlich, der was sehr Abstraktes hat, was sehr Künstliches, wo ich, wenn ich weiter weg bin mit der Kamera, hat es so diesen installativen Charakter. Er stellt auch Fragen von Raum, Architektur, was ist sozialer Raum, was ist innen und außen, also da werden sehr viele Fragen auch mit thematisiert. Wenn ich aber näher gehe mit der Kamera, dann falle ich fast in etwas Spielfilmartiges hinein. Also die Illusion funktioniert plötzlich und ich bin ganz nah bei dieser Figur und kann eben auch quasi von innen nach außen blicken.
E1027, Eileen Gray und das Haus am Meer. Wir reden auch gleich weiter über diese ja auch sehr experimentelle Mischung. Das ist ja eine Mischform, die du gewählt hast für deinen Film. Ich rede mit Beatrice Minger. Ihr Film, und zwar der erste lange Film, ist jetzt im Kino zu sehen. Sie hat ja schon viele Arbeiten vorher gemacht, auch viel mit Fotografie gearbeitet und sehr experimentell war sie tätig. Das merkt man auch diesem Film jetzt an. E1027, Eileen Gray und das Haus am Meer. Wir verstehen ja immer, sind wir jetzt im Originalhaus oder nicht. Wir sehen ja auch, wie du mit dem Rhythmus spielst, des Hauses, der Malerei, der Fotografie. Die tanzen auch fast manchmal. Das ist eine Choreografie. Wunderbare Farbspiele auch. Also es ist ein großer ästhetischer Genuss, diesem Lebensweg zu folgen. Jetzt haben wir natürlich den großen Konflikt noch gar nicht benannt. Bisher haben wir sie beschrieben, ist auch richtig so. Ich finde wirklich, dass es ein Film über sie ist. Aber es kommt dann noch zu einem, kann schon sagen, Kunstskandal, von dem ich auch nichts wusste. Aber da kommt nun ein sehr berühmter Mann ins Spiel. Le Corbusier, haben wir noch nicht erwähnt. Ja, was macht er eigentlich? Also ich würde es mal richtig zugespitzt sagen, er vergewaltigt das Haus mit künstlerischen Mitteln. Sehr zugespitzt, aber ist schon was dran?
Ja, das ist auch ein Begriff, den sie benutzt. Das zeigt sehr deutlich, wie sie diesen Übergriff empfunden hat. Also Le Corbusier kommt ja zu diesem Haus eben über Badovici.
Über ihren Freund.
Ihren Freund und Partner. Auch eine Beziehung, von der wir nicht so viel wissen und die sehr spannend ist und eine wichtige Rolle spielt, weil so eben Le Corbusier ins Spiel kommt. Und er ist total fasziniert von diesem Haus. Und ich habe es mir eigentlich immer ein bisschen so vorgestellt, wie ein Mann, der ein fremdes Land entdeckt. Das Haus Haus ist ja sehr, sehr versteckt hinter Bäumen. Man muss es entdecken. Das ist auch das Faszinierende daran. Und dann entdeckt er dieses Land, das er erst mal total faszinierend findet. Er ist komplett von den Socken eigentlich von diesem Haus, bewundert das Haus sehr. Und plötzlich wirft ihn das aber auf sich selber zurück. Und er denkt sich, ja, aber was ist denn ich? Warum hat die so ein tolles Haus gebaut? Was sagt das jetzt über mich als Architekten aus? Was sagt das über mich als Künstler aus? Und ich glaube, diese Spannung hat er nicht ausgehalten. Und er musste dieses Haus zerstören in dem Sinn. Er benennt das auch so, er sagt auch, er schmiert die Wände voll und er muss sich selber diesem Haus auf den Leib schreiben mit diesen eben bunten Wandbildern. Er macht insgesamt 8, er schreibt auch mal von 10. Also dann muss man sich als ein kleines Haus vorstellen mit sehr, sehr vielen Wandbildern von Le Corbusier. Man kann sich denken, das ist nicht mehr das gleiche Haus. Die Wirkung der Architektur ist wirklich zerstört in dem Haus.
Ich glaube, es wird schon klar, es ist auch ein Kunstkrimi. Man weiß, wer ist der Täter, wer ist das Opfer, das ist jetzt ziemlich klar. Wird auch genau gesagt, dazu gehört ja auch die Übermalung der Urheberschaft. Also es gibt dort, das zeigst du ja auch, man kann es inzwischen besuchen, ist ein Museum, dann so der Le Corbusier Trail. Aber er hat das Haus nicht gebaut. Er hat es auch nicht dementiert. Die Leute haben es ihm zugeschrieben. Er fand das völlig okay, das auch in diesem Sinne in Besitz zu nehmen. Insofern ist dein Film für mich auch eine Ehrenrettung natürlich der ursprünglichen Urheberin. Und ich wüsste gern nochmal von dir, was du von ihr denkst. Sie kommt dir natürlich durch die Arbeit an so einem Film vielleicht sehr nah. Wir sehen sie am Schluss auch. Sie ist sehr, sehr alt geworden. Also was ist sie für dich jetzt so auch nach der Arbeit für ein Mensch in deinem Kopf?
Eileen Gray ist eine sehr auch widersprüchliche Person, eine schwierige Person. Sie lässt es nicht zu, dass man sich ihr einfach so nähern kann. Sie entzieht sich immer jeglicher Definition. Das hat mich einerseits natürlich sehr fasziniert, aber ich habe auch, also so als Inspiration, unglaublich viel von ihr gelernt. Also Eileen Gray ist auch wirklich eine Person, wo man so spürt, sie konnte verschiedene Wahrheiten gleichzeitig stehen lassen. Sie hat eine unglaublich enge Beziehung mit Räumen. Sie hat so fast ein so animistisches Verhältnis zu Räumen. Also sie sagt auch, die Sachen reden mit mir. Ich bin verbunden. Ich bin ein Resonanzkörper und das war für sie sehr, sehr, hatte eine sehr starke Realität und sie war sehr verbunden mit diesem Haus und deswegen kann ich diesen Schmerz auch so gut nachvollziehen und ich kann so gut nachvollziehen, dass die Zeit ihres Lebens eigentlich nie mehr da zurückgehen konnte, weil sie lieber die Vorstellung und die Erinnerung im behalten wollte und sich eigentlich da nicht mit der Realität konfrontieren wollte.
Jetzt sehen wir das Langfilmdebüt erstmal. Im Kino können wir also diesen Film sehen, aber man bekommt sofort Lust hinzufahren. An die Côte d'Azur geht ja auch. Man kann sich dieses Haus ansehen, kann es erobern und sieht es dann auch mit deinen Augen, denke ich mir, weil wir durch dich ja auch diese Frau, diese wunderbare Schöpferin kennenlernen. Eileen Gray und das Haus am Meer, E1027, so hat sie dieses Haus genannt. Es hat auch einen Sinn übrigens. Wenn man den Film sieht, versteht man diese Abkürzung, warum das diese Abkürzung ist. Und wir lernen eine eigenwillige, wunderbar eigensinnige, große Künstlerin des 20. Jahrhunderts durch dich kennen, lernen ihre Tragödie kennen, aber eben auch die Schönheit ihrer Schöpfung. Dafür ganz herzlichen Dank für diesen bewegenden, lebendigen Film und danke, dass du bei uns warst. Beatrice Minger aus der Schweiz. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Und dies war schon wieder mit 12 Uhr mittags unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich nach den Nachrichten mit Andreas Ulrich und der Arena Liga Live. Wir sind heute auch in der zweiten Liga unterwegs, denn dort spielt ja heute Hertha außerhalb in Karlsruhe. Sie können noch Ihre Tipps abgeben, wie immer nicht zu diesem Spiel, das läuft ja bereits, aber zu allen anderen bei uns in der App. Ich wünsche Ihnen ein schönes Kino- und Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.